Jetzt soll es aber weitergehen mit dem Predigerbuch. Wir machen es wieder so, dass ich am Ende die Gelegenheit gebe zu Rückfragen, aber ihr könnt auch gerne zwischendurch fragen. Mich stört das nicht. Also wenn jemand das in Anspruch nehmen möchte, ist kein Thema. Sonst ist auch am Ende wieder die Gelegenheit. Ihr habt wieder so eine Handreichung, ein Handout bekommen und es geht auf Seite 8 weiter, also in dieser zweiten Handreichung, seht ihr dann, ist fortlaufend durchnummeriert. Seite 8 geht es jetzt weiter. Das Predigerbuch ist, wie ich einleitend schon erwähnte, ein schwieriges Buch. Es gibt wenige Bücher im Alten Testament, die so unterschiedlich gedeutet werden. Es gibt viele Ausleger, die sagen, das ist ein ganz düsteres, ein finsteres Buch. Da bleibt doch nicht viel. Alles ist eitel, alles ist vergänglich, nichts hat Bestand, alles ist sterblich. Was bleibt da noch für eine Hoffnung? Und es gibt andere Ausleger, die sagen, es ist der Prediger der Freude. Es gibt kaum ein anderes Buch, das so zur Freude und zum Positiven ermutigt, auch zur Gottesfurcht und so weiter. Und sie nennen es den Prediger der Freude. Also weiter auseinander kann das Spektrum fast nicht sein. Vom Skeptiker, vom Pessimisten, wie er manchmal genannt wird, vom Schwarzseher bis hin zum Prediger der Freude. Mich selbst hat dieses Buch stärker geprägt als jedes andere biblische Buch. Ich habe sehr, sehr viel vom Prediger Salomo persönlich für mein Glaubensleben profitiert und weil wieder ganz zentrale Fragen angesprochen werden. Wie werde ich weise? Wie kann ich dieses Leben führen in der Lebensweisheit? Wie kann ich lernen, den Alltag zu gestalten mit Gottes Hilfe? Es geht um Fragen von Zeit und Ewigkeit. Prediger 3 wird morgen in Hohenloh die Verkündigung sein. Es geht um die Beziehung zu Menschen, es geht um Geld, um Reichtum, es geht um Themen wie Reden und Schweigen. Auch gestern haben wir dieses Thema schon anklingen gehört. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, sagte Apostel Jakobus. Langsam zur Rede, langsam zum Zorn. Also ganz, ganz grundlegende Themen, Reden, Schweigen, Menschen, Beziehung zu Gott, Zeit, Gottes Wort, Lebensfurcht, ganz, ganz grundlegende, wesentliche Themen. Nun schreibt allerdings der Prediger nicht direkt, dass er Salomo heißt. Ich habe das gerade einfach so gesagt, aber wir lesen nirgendwo im Buch Salomo. Und eigentlich ist dieses Buch anonym. Es heißt nur dort der Prediger, zumindest bei mir in der Elberfelder Übersetzung, Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Und in vielen kritischen Kommentaren und viele bibelkritische Ausleger sagen, das Buch ist gar nicht von Salomo. Und zum Teil findet man das sogar in der Einleitung in einigen Bibeln, in der Einheitsübersetzung zum Beispiel. Ihr seht das Zitat hier in diesem ersten Kästchen. Es ist also nicht meine Meinung, sondern das, was man in der Einheitsübersetzung liest, eine katholische Übersetzung, die ich sonst sehr schätze. Aber sie sagt, das Buch Kohelet wurde um die Mitte des 3. Jahrhunderts vorgeschrieben. Der Verfasser, der sich selbst Kohelet nennt, ist uns nicht bekannt. Also Kohelet ist einfach das hebräische Wort für Prediger. Hier steht 3. Jahrhundert vor, also gestern habe ich was anderes gesagt von Salomo, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, wann er gelebt hat und wann die Reichsteilung war, aber das war das 10. Jahrhundert, nicht wahr? 971 ist er König geworden, 931 war die Reichsteilung, da sind wir im 10. Jahrhundert. 3. Jahrhundert ist also nach dem babylonischen Exil schon 200 Jahre, 300 Jahre, da ist also nichts mehr mit Königtum, da gibt es lange schon keinen König mehr. Oder wir lesen weiter, 1, Vers 12 bis 3, 15. In diesem Teil des Buches spielt der Verfasser in literarischer Fiktion die Rolle eines Königs. So stellt dieser Ausleger sich das also vor. Es ist nur eine Fiktion, es ist nicht echt. Der Prediger sagt nur, er sei ein König, ist es aber gar nicht wirklich. Ja, es ist nur eine Rolle, in die er hineinschlüpft. Er tut so, als ob er Salomo sei. Ich habe euch dann Mitte der Seite 8 so eine Übersicht in diesem Kästchen auf der Mitte präsentiert, wo ihr aber die ganzen Bezüge nachschlagen könnt, zu Hause, wer möchte, zwischen dem Buch Prediger und den Aussagen über Salomo, die wir im ersten Königebuch haben. Und da ist zum Beispiel von seiner großen Weisheit die Rede. Wenn wir eine Person mit Weisheit verbinden im Alten Testament, wer ist es denn, wenn nicht Salomo? Ich frage euch, kennt ihr sonst einen Kandidaten, den man mit dem Stichwort Weisheit verbinden würde? Das ist Salomo. Er hat ja auch diese Bücher geschrieben, Sprüche, Hohelied und eben, wie ich denke, auch das Predigerbuch. Auch von den vielen Baumaßnahmen, wir lesen noch davon in Kapitel 2, gestern haben wir davon gehört, wie viel Zeit er investiert hat. 7 Jahre für den Tempel, 13 Jahre für den eigenen Palast. Von dem Reichtum ist die Rede, von dem Silber und Gold haben wir gestern gehört. Auch davon lesen wir in Kapitel 2, Vers 8. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Und auch dieses Thema haben wir gestern schon anklingen lassen, diese 1000 Frauen, die er sicher nicht bedienen konnte, sage ich mal, sondern vielfach waren das einfach politische Zweckehen. Ja, die Könige des Orients hatten ihren Harem und auf diese Weise haben sie sich verschwägert mit vielen anderen Königreichen, mit den Nachbarreichen. Und mit dem Nachbarland, mit dem man verschwägert war, hat man natürlich keinen Krieg geführt. Das war auch politisch sehr geschickt. Ja, von daher muss man auch das etwas relativieren mit den vielen Frauen Salomos. Also so könnte man noch viele Dinge durchgehen, auch von dieser vielen Spruchdichtung hören wir gleich noch. Das ist alles ähnlich, was wir in 1. Könige über Salomo hörten und passt sehr gut zu dem Bild, das uns Gottes Wort von König Salomo zeigt. Von daher denke ich, ist es der beste Kandidat. Ja, wer sonst ist denn Sohn Davids, König in Jerusalem? Es muss also dann jemand aus dem Südreich sein, König in Jerusalem. Wer hat diese große Weisheit? Wer hat diesen großen Reichtum? Wer hat so viele Frauen? Wer hat so viele Bauprojekte gemacht? Es bleibt nur unser Salomo. Gestern bin ich noch anschließend gefragt worden, wie kann man sich das vorstellen, wann die Bücher geschrieben worden sind, wann im Leben Salomos. Und ihr seht dann als vierten Punkt hier drunter, auf der zweiten Hälfte dann der vierte Punkt, es gibt eine jüdische Überlieferung, das ist jetzt nur eine jüdische Tradition, im Kommentar zum Hohenlied. Und dort heißt es eben, Salomo hat das Hohelied, die Sprüche und das Predigerbuch geschrieben, und zwar das Hohelied, als er noch jung und frisch verliebt war. Als er nur eine einzige Frau hatte, die ägyptische Prinzessin, die Sulamit. Und das Sprüchebuch hat er geschrieben, als er ein reifer Mann war, als er in Saft und Kraft stand. Und das Predigerbuch hat er am Ende seines Lebens geschrieben, als er über vieles nochmal nachgedacht hat. Er hat sein ganzes Leben nochmal Revue passieren lassen und er schreibt über sein Reichtum, über die vielen Frauen und bewertet es jetzt sehr kritisch. Und das ist durchaus möglich, es ist jetzt keine direkte Aussage in Gottes Wort, aber es ist eine Möglichkeit, ja, dass Salomo tatsächlich am Ende seines Lebens nochmal nachdenkt über sein ganzes Leben und vielleicht auch wieder Buße gefunden hat, auch wieder diesen Weg zurück zu Gott gefunden hat. Am Ende seines Lebens war es ja auch so, dass er verleitet worden ist zum Götzendienst. Wir lesen das in 1. Könige 11. Aber vielleicht ist das Predigerbuch so ein Hinweis darauf, dass er das dann doch wieder kritisch sieht und auch Gott die Schuld bekannt hat. Wir wissen zum Beispiel auch vom König Manasse, der Gottloseste nachher im Südreich werden sollte, dass auch er Raum zur Buße hatte. Er, der Sohn Hiskias, war der allerschlimmste König und Gott sagte, das ist jetzt so schlimm, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt gibt es auf jeden Fall das Gericht, jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei. Aber wir lesen in 2. Chronik 33, dass selbst dieser allerschlimmste König, Manasse, dass er Raum zur Buße, zur Umkehr gefunden hat. Und das ist also durchaus möglich und vielleicht auch bei Salomo denkbar. Wenn wir uns dann die Gliederung des Buches ansehen, ich habe jetzt hier nur die Zusammenfassung, ihr seht dann auf der nächsten Seite noch die detaillierte Gliederung im Einzelnen auf der Seite 9, hier jetzt nur die Hauptpunkte auf der Folie, das könnt ihr euch im Einzelnen ansehen. Vielleicht ist es eine Hilfe, ich hörte, dass ihr euch vielleicht noch beschäftigen werdet mit den Weisheitsbüchern. Und wer das nachbereiten möchte, vielleicht ist es eine Hilfe. Ich habe auch für das Sprüchebuch gestern so eine Gliederung geboten. Es ist nun wichtig, beim Predigerbuch zur Kenntnis zu nehmen, dass es zwei Teile gibt. Und zwar ist die Buchhälfte genau in Kapitel 6, Vers 9. Also da ist genau die Mitte des Buches. Ich erwähne das auch etwas hier auf Seite 3, aber möchte nicht auf diese ganz komplizierten Theorien alle eingehen. Aber es legt nahe, das Buch hat einen wohl durchdachten Aufbau und 6 Vers 9 nimmt immer eine zentrale Stellung ein im Buch. Das Buch hat 222 Verse und 6 Vers 9 ist der 111. Vers. Also dort ist genau die Buchhälfte und am Anfang, in der ersten Buchhälfte, werden vor allem viele Dinge erforscht. Und das muss man gut im Hinterkopf haben. Es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, was Salomo dann sagt. Viele Dinge werden anschließend nochmal wieder aufgegriffen und entfaltet. Und man braucht da etwas den langen Atem. Ja, am Anfang sind es auch sehr viel vorläufige Ergebnisse. Der Prediger sieht etwas unter der Sonne, wie er sagt, oder unter dem Himmel. Er nimmt etwas wahr und das ist noch nicht gleich seine letzte Lösung und sein letztes Ergebnis. Vieles wird in der zweiten Buchhälfte nochmal weiterentwickelt und dort kommen auch viele positive Ergebnisse. Also viele Leute, die den Prediger sehr negativ sehen, lesen vor allem den ersten Teil, haben dann wahrscheinlich genug und hören auf zu lesen, während gerade eben ab 6 Vers 10 auch sehr viele positive Dinge kommen. Das ist also wichtig für das Verständnis des ganzen Buches. Wir haben am Anfang eine Einleitung. Wir werden uns diesen ersten Versen zuwenden und auch den abschließenden Bemerkungen, wo der Prediger etwas über sein eigenes Vorgehen erzählt. Und schauen jetzt mal auf die ersten Verse. Nochmal wieder, ich zitiere es nochmal, Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Das ist jetzt die Elberfelder Übersetzung. Ich weiß gar nicht, was ihr für eine Bibelübersetzung habt. Luther hat eben eitel. Alles ist eitel, diese bekannten Worte. Aber eitel hat heutzutage eine andere Bedeutung. Wenn ich jemanden auf der Straße frage, was bedeutet eitel, dann sagt er, das ist jemand, der sich gerne im Spiegel betrachtet und viel Wert auf sein Äußeres legt, ja, das hat heute eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ja, wenn Luther sagt, es ist eitel Gnade und so weiter, hat das eine andere Aussage. Und es meint eigentlich mehr dieses Vergängliche, dieses Nichtige. Auf Seite 12, wer einmal vorblättern möchte, dort oben sieht man das ganze Spektrum der verschiedenen Übersetzungen. Ja, auf dem nächsten Blatt oben, Seite 12, dort sieht man also, wie dieses Wort, das 38 Mal vorkommt in dem Buch, das Lieblingswort des Predigers Salomo, dieses Wort eitel oder nichtig, kommt 38 Mal vor und ihr seht, wie unterschiedlich das übersetzt wird. Links ist es ganz neutral, das ist die eigentliche Bedeutung. Das Wort bedeutet Windhauch, Dunst, Nebel. Jetzt ist es draußen kalt, es ist nur wenige Grad über Null und man sieht den Atem. Wenn man pustet, gibt es so eine Wolke und die ist 2-3 Sekunden da und dann ist sie wieder vorbei. Das ist genau dieses Wort, was hier mit Dunst, Nebel, Windhauch bezeichnet wird. Das ist die wörtliche Bedeutung dieses Wortes, nichtig eitel. Es gibt dann einige, die mehr in der Mitte neutral übersetzen, vergänglich, eitel, nichtig, vergänglich, aber oder vergeblich, aber weiter rechts wird es dann immer negativer. Ihr seht, das vergeblich ist schon deutlich negativer, sinnlos, sehr stark negativ oder wahn oder absurd. Dann ist es also völlig, völlig sinnlos und völlig wahnwitzig. Dann ist es sehr, sehr negativ. Und je nachdem, was man für eine Übersetzung hat, gibt es deshalb manchmal ein mehr positives oder ein mehr negatives Bild. Das hängt auch damit zusammen, wie man eben das Buch einordnet. Ich bleibe eher in der Mitte bei nichtig oder Luther eben eitel und das ist dann eben etwas neutraler. Ja, 38 Mal dieses Wort und dann Vers 3, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Das ist jetzt eine Themafrage, die sich also durch das ganze Buch zieht. Diese erste Aussage nach der Überschrift Vers 2, es ist alles nichtig, es ist alles vergänglich, der rahmt das ganze Buch. Wir haben den gleichen Vers nochmal in 12 Vers 8. Er bildet die große Klammer um das ganze Buch. Alles hier auf der Erde ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und die Frage ist jetzt, wie sehe ich das Verhältnis zwischen Vers 2 und 3? Ist Vers 2 meine Aussage und die Hauptaussage des Buches, es ist alles nichtig, dann komme ich zu einem sehr negativen Ergebnis. Wenn ich aber auf Vers 3 meinen Schwerpunkt setze, welchen Gewinn hat der Mensch von all der Mühe, mit der er sich abmüht? Was bleibt? Das ist die Frage nach dem, was jetzt noch Bestand hat, was Sinn gibt, auch angesichts der Vergänglichkeit. Auch wir sind vergänglich, wenn Jesus nicht eher wiederkommt, werden auch wir sterben, auch wir werden in Staub zerfallen. Wir sind genauso vergänglich wie jeder andere Mensch, wie jedes andere Lebewesen. Aber die Frage bleibt dann, was bleibt übrig? Was bleibt unter dem Strich? Was bleibt als Gewinn? Was bleibt als Ertrag übrig? Unter der Sonne. Also hier auf der Erde, die Gott geschaffen hat. Und ich sehe eher den Schwerpunkt in Vers 3. Vers 3 relativiert Vers 2. Ja, es ist tatsächlich hier ohne Gott. Erstmal, wenn man Gott nicht in den Blickfeld nimmt, unter der Sonne, unter dem Himmel, ist alles vergänglich. Das ist so. Wir können nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagen wir. Der Mensch kann nichts mitnehmen. Und es ist gut, sich auf diese Dinge vorzubereiten. Wir feiern zwar morgen ersten Advent Aber noch sind wir am Ende des Kirchenjahres. Wir kommen vom Volkstrauertag und vom Ewigkeitssonntag, früher Totensonntag genannt. Und das ist gar nicht schlecht, dass das in Erinnerung gerufen wird, den Menschen, wir sind sterblich. Wir sind alle vergänglich, wie wir hier sitzen. Und das ist das Leben eben zunächst auch mal ohne Gott. Wenn Gott nicht eingreift, wenn wir nicht die Verbindung zu Gott suchen, dann bleibt auch alles der Vergänglichkeit unterworfen. Und alles, was aber mit Gott in Verbindung steht, es hat Anteil am Ewigen und das hat Bestand. Und das ist auch hier die Frage, welcher Gewinn bleibt jetzt? Was lohnt jetzt? Was hat Bestand? Auch angesichts dessen, dass alles hier vergeht auf der Erde. Lass mich zunächst einen Blick auf das Ende des Buches werfen. Ja, und diese letzten 6 Verse betrachten, wo der Prediger über sich selbst schreibt. Das ist wahrscheinlich ein Schlüssel auch, wie er das Buch verstanden haben will. Und darüber hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis. Und er wog und forschte und verfasste viele Sprüche. Also, das ist mal die erste Aussage in Vers 9. Davon haben wir schon gehört. Der Prediger war weise. Gott hat ihm diese Weisheit geschenkt. Und meiner Überzeugung nach nennt er sich deshalb gar nicht Salomo. Ihm kommt es auf die Botschaft an. Er möchte das weitergeben. Er möchte das verkünden. Das haben wir gestern schon gehört, ist ein ganz wichtiger Aspekt der Weisheit. Dass man weitergibt, dass man dazulernt, dass man nicht stehen bleibt, dass man sich auch gegenseitig korrigiert. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Schnell zum Hören, haben wir gehört. Und dafür ist auch Raum in der Gemeinde, dass wir aufeinander hören, dass wir uns gegenseitig in aller Liebe auch etwas sagen dürfen, auch Korrektur annehmen dürfen. Wenn das in Liebe auch geschieht, ist das etwas Wunderbares. Und deshalb nennt er sich gar nicht Salomo, ihm kommt es auf die Botschaft an. Und es war für ihn nicht wichtig, dass er weise für sich war. Er wollte das nicht für sich behalten, sondern er wollte das gerne weitergeben. Er lehrte das Volk Erkenntnis. Ja, das war sein Anliegen, das zu vermitteln und auch anderen etwas von dieser, ich sag mal, frohen Botschaft zu sagen. Und darum hat der Prediger sich bemüht, Vers 10. Der Prediger suchte, wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Also darum hat er sich bemüht, auch hier wieder dieses Suchen. Das ist wieder dieses Dynamische, von dem wir schon gehört haben. Man ist nicht weise und hat dann die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, wer sagt, ich bin weise, der hat wenig verstanden. Genauso, wenn ich sage, ich bin so demütig. Ich kenne niemanden, der so demütig ist wie ich. Ja, wer also das immer wieder erzählt, das macht doch einen etwas merkwürdigen Eindruck. Und ich vermute mal, dass ihr mir nicht glauben würdet. Und ihr tätet gut daran. Aber der Prediger, er suchte, Worte der Weisheit zu finden, Worte der Wahrheit zu finden, ja, das war sein Ziel. Und es sind Worte der Wahrheit, das haben wir auch gestern gehört. Es sind nicht nur schöne, angenehme, unterhaltsame Worte. Über manche Sprüche kann man schmunzeln. Wir haben das gestern auch gesehen in einigen Cartoons, in einigen Zeichnungen. Manchmal muss man richtig lächeln bei einigen Bibelversen. Und das ist auch gewollt. Ja? Aber das ist nicht alles. Wir haben auch gleichzeitig von dem Ernst gehört. Es geht letztlich doch um diese beiden Wege, um Leben und Tod letztlich. Und der Prediger sagt hier, es sind Worte der Wahrheit, die er da versucht aufrichtig niederzuschreiben. Die Worte der Weisen, Vers 11, sind wie Treiberstachel, wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Treiberstachel gab es früher in der Landwirtschaft. Zwar hat man in Israel so einen Holzstab gehabt und am Ende so eine Art Eisennagel daran befestigt. Und der wurde dann dem Ochsen oder dem Rind in die Seite gepiekst und so konnte man das Vieh lenken. Mein Großvater ist Landwirt gewesen und ich war früher öfter bei ihm und ich habe mir das immer angesehen. Und mein Vater erzählte immer noch Geschichten von ihm, wie er auch mit den Tieren umgegangen ist. Neulich hatte mir noch eine Geschichte erzählt, dass mein Vater und seine beiden Brüder, die kamen mit einem Pferd nicht zurecht. Es war ein junges Pferd und ein bisschen ungestüm. Und mein Großvater hörte das, war aber an der Seite vom Haus und sah gar nicht, was um die Ecke los war. Er hatte es auch gar nicht nötig, dahin zu gehen, sondern er rief nur: Was ist los? Und sie sagten: Wir kommen mit dem Pferd nicht zurecht. Und er rief nur einmal: Hey, ja! Mein Vater sagte: Das ging wie so ein Stromschlag durch das Tier durch, das zuckte einmal und stand ordentlich und gehorchte. Es war kein Thema. Das kannte die Stimme seines Herrn. Wusste ganz genau, der ist da, der Herr ist da, jetzt kann ich mir nichts anderes mehr leisten. Jetzt muss ich parieren. Worte der Weisheit, Worte der Wahrheit geben Orientierung. Bei meinem Großvater war es auch so, der musste immer die erste Furche pflügen. Er hatte sehr viel Land, er hat es zu einigen gebracht, manchen Hektar hatte er und er musste immer die erste Furche ziehen, die war dann schnurgerade. Das konnten seine Söhne ihm nicht recht machen, das musste er mal machen. Er konnte mit dem Vieh gut umgehen, mit dem Pferd und er orientierte sich dann an einem Punkt am Horizont, da zielte er drauf und es war dann schnurgerade die Furche. Ja, seine Söhne konnten dann weitermachen und durchflügen, aber er musste erst mal die Richtung vorgeben. So sind die Worte der Weisen. Sie geben Orientierung. Und das ist, denke ich, was wir für unser Leben brauchen. Es ist eine Zeit heute, wo es wenig Orientierung gibt, wo sich alles auflöst, wo auch die 10 Gebote Gottes, die einmal Grundlage auch im deutschen Grundgesetz war, wo ein Gebot nach dem anderen ausgehebelt wird. Früher war Sonntagsarbeit strafbar, Fluchen war strafbar und dergleichen. Ja, und heute wird das ausgehöhlt. Bei uns in Gießen gibt es jetzt verkaufsoffene Sonntage in der Adventszeit und so weiter und so fort. Das geht weiter bis zu Diebstahl, das ist nur noch ein Kavaliersdelikt. Ehebruch ist doch kein Thema, das machen doch alle und so weiter und so fort. Worte der Weisen sind Treiberstachel, sie geben Orientierung. Oder sie sind wie eingeschlagene Nägel, an denen man etwas festmachen kann. Ja, die Halt geben. Durch Nägel und Schrauben wird ein ganzes Gebäude zusammengehalten. So ist Gottes Wort. Es gibt Halt, es gibt Richtung, Orientierung für unser Leben. Deshalb, weil sie von dem einen guten Hirten stammen. Sie stammen letztlich von Gott, sagt der Prediger. Ja, sie kommen vom Herrn und König der ganzen Welt, von dem einen guten Hirten. Und es ist gut, auf seine Stimme zu hören. Manchmal ruft er vielleicht auch uns etwas lauter. Hey, ja, wenn wir abweichen. Aber es ist auch ein guter Hirte, der weiß, was uns gut tut, was wir brauchen für unser Leben. Und es tut uns nur gut, auch in den Geboten Gottes zu leben. Nur dort gibt es wirkliches Leben. Nur dort gibt es die saftige Weide. Und nur dort werden wir auch durchs dunkle Tal wieder zum frischen Wasser geführt. Und andere Menschen und andere Ideologien versprechen das, aber können das nicht halten. Und darüber hinaus, mein Sohn, Vers 12, lass dich vor ihnen warnen. Hier auch wieder diese Anrede an den Weisheitsschüler. Wir haben das gestern schon gehört. Mein Sohn meint nicht unbedingt den Leiblichen, sondern alle, die sich etwas sagen lassen wollten, die Weisheitsschüler sein wollten. Also auch euch im Grunde. alle, die ihr hier heute Abend sitzt. Lasst euch warnen, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Viel Studieren ermüdet den Leib. Ihr habt vorhin die ganzen Bücher in der Bibliothek gesehen. Ich habe von der FTH erzählt. Soll man jetzt keine Bücher schreiben? Aber wir haben selbst gehört, der Prediger hat sehr, sehr viel geschrieben. Hat er nicht Tausende von Versen geschrieben? Schreibt er das nicht? 3000 Sprüche? Hat er nicht 1005 Lieder gedichtet? Also dann ist er doch selbst ein schlechtes Beispiel gewesen, oder? Ich denke, er sagt einfach hier, es gibt Dinge, die von Gottes Wort ablenken und ableiten. Und darauf sollen wir nicht hören. Es gibt viele Literatur, die nicht gut ist. Aber es gibt auch viele gute Bücher. Und er selbst hat viele gute Bücher geschrieben, von denen wir heute noch lesen und die uns gut tun. Und es ist dann einfach eine Erfahrung, dass viel Studieren auch den Leib ermüdet. Ich weiß es selbst noch, als ich Student war, und ich sehe es bei meinen Studenten, wenn die 6 Stunden oder 8 Stunden Unterricht haben oder gelernt haben, dann sind die genauso erschöpft wie vielleicht jemand, der körperlich gearbeitet hat. Ist natürlich eine andere Art von Erschöpfung, aber es ist genauso anstrengend. Und das ist ganz normal. Viel Studieren ermüdet den Leib. Das ist einfach eine Beobachtung, eine Lebensweisheit. Aber das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Ja? Hier nochmal die Summe des Ganzen, das Endergebnis, das, worauf es ankommt letztlich. Gott zu fürchten, auch davon haben wir gestern schon gehört. Das heißt nicht Angst zu haben, sondern Ehrfurcht, Respekt zu haben, eine Beziehung zu haben mit Gott, Vertrauen zu haben, Gott zu ehren, zu lieben, zu fürchten und sich an sein Wort zu halten. Das ist wesentlich für uns. Und darauf kommt es letztlich an, dass wir unser Leben an ihm ausrichten. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Einmal kommt alles ans Licht, auch wie wir gelebt haben. Dann ist der Lebensstil nicht mehr egal. Und das ist letztlich entscheidend, was Gott über unser Leben sagt. Dann zählt nicht mehr, was wir für einen Eindruck vor anderen Menschen gemacht haben. Andere Menschen können wir hinters Licht führen. Vor anderen Menschen können wir Theater spielen und eine Maske aufsetzen. Aber das wird einmal alles abfallen. Und wir werden uns einmal verantworten müssen vor Gott. Und Gott wird alles ans Licht bringen. Und es wird dieses Endgericht geben. Und das gehört auch zu Gottes Wort. Und auch das verkündigen wir und verschweigen es nicht. Und das bewegt auch schon den Prediger. Und ihr seht schon an diesen letzten Versen, das ist viel, viel mehr als nur die Aussage, es ist alles eitel und alles vergänglich. Hier sind doch sehr viele Dinge, die Bestand haben. Hier ist sehr viel, was von Gewinn redet. Ja, welchen Gewinn hat der Mensch von all seiner Mühe? Das war die Schlüsselfrage in 1 Vers 3. Und hier hören wir, was Gewinn ist. Weisheit ist ein großer Gewinn. Zeit zu investieren für Gottes Wort, dazuzulernen, sich an Gottes Wort auszurichten, ist ein riesiger Gewinn. Ja, und auch mit Gott zu leben, auch in dem Wissen, es ist nicht nur alles vergänglich, sondern kommt auch einmal alles ans Licht. Auch das ist ein großer Gewinn, darum zu wissen. Lasst uns noch andere Abschnitte anschauen. Das ist jetzt die große Klammer, die ersten Verse und die letzten Verse im Buch. Und wir können uns jetzt noch ein paar andere Verse ansehen. Ich mache mal direkt weiter hier. Wir haben die ersten 3 Verse im Buch schon kurz besprochen. Weiter geht es jetzt mit 1 Vers 4. Eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit. Ja, das ist also so, wie das Leben hier abläuft unter der Sonne. Ich habe keine Großeltern mehr, meine Eltern leben noch. Ich habe Kinder, ich gehöre jetzt zum Mittelalter, wie man so sagt, ja, zu der mittleren Generation. Ja, und ich merke, ich bin schon eine Generation weiter und meine Schwiegereltern leben schon nicht mehr. Mein Vater hatte noch zwei Brüder, die sind auch schon beide gestorben. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Wir stehen in dieser Reihenfolge, in diesem Fluss der Generationen. Eine Generation kommt und eine nächste geht und tritt wieder ab. Wir müssen den Stab wieder übergeben an Jüngere. Das gehört zum Leben dazu. Und demgegenüber scheint die Erde für ewig zu bestehen. Das ist jetzt auch wieder nicht wörtlich zu nehmen. Die Zeugen Jehovas, die nehmen das wörtlich und sagen, es gibt keine neue Erde. Während wir bekennen, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde, so wie es in Offenbarung 21 heißt. Aber sie sagen, es bleibt die alte Erde. Der Prediger sagt auch gar nicht jetzt, um eine Aussage groß über die Erde zu machen, sondern ihm kommt es auf diesen Vergleich an. Es ist einfach jetzt die Wahrnehmung, demgegenüber scheint die Erde sich nicht zu verändern und für immer Bestand zu haben. Ja, sie scheint für immer zu bestehen, während wir kommen und wieder abtreten müssen. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, sie strebt ihren Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Ja, gibt immer wieder diesen Wechsel von Tag und Nacht, so hat Gott es verheißen, dem Noah, und so leben wir jeden Tag neu aus seiner Gnade. Die Sonne geht über uns auf und sie geht wieder unter und trotzdem gibt es viel Bewegung, aber wenig Fortschritt. Der Wind geht nach Süden, er wendet sich nach Norden, immer wieder sich wendend geht er dahin und zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Ja, also auch in der Natur viel Bewegung, aber der Wind dreht sich, kommt er zum Ziel? Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wo die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Es gibt auch in der Natur diesen Kreislauf, es gibt den Regen, es regnet in den Bergen ab, die Flüsse sammeln sich in den Tälern und doch wird das Meer nicht voll, obwohl so und so viel Kubikkilometer geflossen sind im Laufe der Jahre. Das Meer wird nicht voll. Es gibt immer wieder diesen Kreislauf, viel Bewegung ohne wirklichen Fortschritt. Und das, was er in der Natur beobachtet, überträgt er jetzt auch auf den Menschen. Alle Worte mühen sich ab, nichts vermag ein Mensch zu sagen. Das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll vom Hören. Ja, es wird unendlich viel gesagt und auch geschrieben. Wir haben gehört, es wird auch vor vielen schlechten Büchern gewarnt. Unsere Sinne mühen sich ab. Und doch, was können wir wirklich sagen? Was bleibt nachher von unserem Leben? Was hat wirklich Bestand? Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Ja, ist das denn so, Salomo? Gibt es nicht doch neue Erfindungen? Ein Handy kanntest du doch noch nicht. Oder ein Computer und so weiter. Und elektrisches Licht und Kühlschränke. Auch das ist wieder eine menschliche Aussage über die Dinge, wie sie sich uns darstellen, dass es letztlich nichts Neues gibt, nichts wirklich Originelles. Und das bezieht sich vor allem hier auf den Menschen. Der Zusammenhang bezieht sich hier auf die Menschen. Es gibt letztlich nichts Neues. Der Mensch bleibt immer derselbe. Die Mode ändert sich immer. Dann gibt es mal wieder breite Kragen und mal wieder schmale. Und dann ist die Farbe wieder modern und dann die. Und man braucht die Kleidung nur 30 Jahre im Schrank hängen lassen, dann ist sie wieder modern. Das ist jetzt keine Empfehlung. Ich übertreibe nur etwas. Aber ihr kennt das, diesen Wechsel. Ja, es kommt immer das wieder nach so und so vielen Jahren. Es gibt nichts grundsätzlich Neues, sagt der Prediger. Und auch der Mensch hat sich doch nicht wirklich geändert, oder? Hat sich der Mensch gebessert? Hat der Mensch dazugelernt? Hat er von zwei schrecklichen Weltkriegen gelernt? Ihr braucht nur den Fernseher anzumachen. Es gibt nichts Neues. Der Mensch bleibt derselbe. Er denkt an sich. Er ist egoistisch. Er will ohne Gott leben. Und man sieht, wie die Welt ohne Gott dann den Bach runtergeht. Es hat sich nichts geändert. Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Ja. Es gibt nichts fundamental Neues, nichts prinzipiell Neues. Da gibt es keine Erinnerung an die früheren und an die künftigen, die sein werden. Auch an sie wird man sich nicht mehr erinnern bei denen, die noch später sein werden. Das ist ein etwas schwieriger Vers. Keine Erinnerung an die früheren. Ich habe von meinem Großvater erzählt. Ich habe ihn noch 20 Jahre kennengelernt. Von daher kenne ich viele Geschichten mit ihm. Aber von meinem Urgroßvater weiß ich nur ein ganz paar Geschichten, ja, die ich von meinem Vater gehört habe. Ich weiß nicht, was ihr von euren Urgroßeltern wisst und ob ihr die noch kennengelernt habt. Und wie ist es dann mit den Ur-Urgroßeltern? Noch eine Generation zurück, vor 100 Jahren. Da weiß ich gerade noch die Lebensjahre, wenn ich wieder nachdenke, ich habe mir die mal gemerkt. Und den Namen kriege ich gerade noch hin, weil die bei uns alle Johannes hießen, ist es nicht so schwer. Das war immer der Name, der weitergegeben wurde, das ist also auch nicht so schwer. Aber da weiß ich fast nichts mehr. Es gibt keine Erinnerung an die früheren. Und was wird die Erinnerung bei uns an uns sein? Unsere Kinder bekommen einiges mit, unsere Enkel vielleicht noch, wenn wir das erleben. Aber die Urenkel, die Ururenkel, da geht es wieder genauso. Und dann, sagt der Prediger, wird das auch später so sein. Man wird sich nicht mehr erinnern bei denen, die noch später sein werden. Auch an die zukünftigen, die noch kommen werden. Die haben es auch nicht besser, sagt er, denn die noch später sein werden, denen geht es dann auch so, dass wenn die zurückschauen, auch keine wirkliche Erinnerung mehr haben. Also soweit mal erstmal dieses vorläufige Fazit, so sieht das Leben unter der Sonne aus. Ja, es gibt viel Bewegung, kein Fortschritt und das sind erstmal alles Beobachtungen. Nun kann man sagen, ja, aber mit Jesus ist doch das Leben ganz anders und dann gibt es Bestand und so weiter. Das ist so. Und trotzdem ist auch dieses Wahrheit, dass das Leben auf der Erde erstmal so abläuft. Und es ist gut, denke ich, dass wir das erstmal zur Kenntnis nehmen. Und vielleicht ist es auch gut, immer am Ende des Kirchenjahres oder in dieser etwas düsteren, dunklen Zeit auch das vor Augen zu haben. Und erstmal auch die Menschen wahrzunehmen, so sind sie. Und das ist ihre Perspektive. Dann versteht man den Menschen besser. Wenn wir dann in das zweite Kapitel schauen, dort berichtet er viel von sich selbst. Und ich habe immer hier unterstrichen, wo er von sich redet mit ich, mir, meiner, mich. Ich unternahm große Werke, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks. Ja, Vers 6, ich machte mir Wasserteiche. Vers 7, ich kaufte Knechte und Mägde. Ich hatte größeren Besitz als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Vers 8 habe ich vorhin schon zitiert. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügung der Menschenkinder, Frau und Frauen. Ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Also er war König. Er konnte sich alles leisten, was er wollte. Er brauchte nur einen Befehl zu sagen und es wurde ausgeführt. Er hatte Geld wie Heu. Es war unbegrenzt. Er konnte sich alles anschaffen. War kein Thema, er konnte 1000 Frauen unterhalten, ist ja auch ein finanzielles Problem, alles kein Problem für den König Salomo. Er hat auch viel Weisheit gehabt, alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, Vers 10, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe und das war mein Teil von all meiner Mühe. Also er hat voll das Leben genossen, in ganzen Zügen genossen. Aber dann hält er inne in Vers 11 und blickt auf sein ganzes Leben. Ich wandte mich, und das ist jetzt im übertragenen Sinne gemeint, er schaut jetzt mal innerlich auf sein Leben zurück. Und vielleicht ist das dieser Hinweis darauf, am Ende seines Lebens, dass er nochmal innehält und vieles anders sieht. Als junger Mensch hat er das Leben genossen in vollen Zügen und jetzt hält er inne. Ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte, und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Also alles, was er sich selbst angeschafft hat, worauf er stolz war, wozu er es gebracht hat, seine Häuser, sein Besitz, sein Geld, sein Wohlstand, seine Familie, all das, sagt er, ist doch letztlich vergeblich gewesen, ist ein Haschen nach Wind, etwas versuchen festzuhalten, über das man letztlich nicht verfügt. Aber das ist nicht das letzte Wort, sondern das positive Ergebnis kommt dann am Ende von Kapitel 2. Und das ist jetzt so eine Art Refrain, eine Art Kehrvers. Das kommt 7-mal in abgewandelter Form, zieht sich das durch das ganze Buch durch. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Es sind jetzt nicht mehr die großen Dinge, Gold und Silber und Vermögen und Paläste und Weinberge und so weiter, wonach er jetzt strebt, sondern es sind auf einmal wieder die ganz kleinen Dinge des Lebens, Essen und Trinken, für die er wieder dankbar wird. Er bekommt ja eine neue Perspektive von Gott geschenkt. Und das ist auch dieser Gewinn, von dem man 1 Vers 3 sprach. Angesichts der Vergänglichkeit, er weiß, diese ganzen Besitztümer muss er alles wieder abgeben. Nichts kann er mitnehmen. Aber er kann sich jetzt freuen an dem Schönen. Er kann sich jetzt auch in der Mühe, bei der Mühe steht hier, ja, bei seinen Mühen kann er das Schöne genießen und annehmen aus der Hand Gottes. Und das ist eine ganz andere Perspektive als vorher dieses Eigenmächtige. Ich entzog nichts, ja, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht, Vers 10. Das ist eigenmächtig, auf eigene Faust versuchen, das Leben in vollen Zügen zu genießen und rauszupressen, wie es nur geht. Jetzt sieht er in den einfachen Dingen des Lebens Gottes Geschenk. Auch sah ich, dass dies aus der Hand Gottes kommt. Diese Perspektive hatte er vorher nicht. Und er wird wieder dankbar für das Kleine im Leben. Essen und Trinken, fein Dach über dem Kopf, dass wir es warm haben, dass wir Familie haben, dass wir Freunde haben, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Gottes Wort haben, dass wir Frieden haben. Alles, was uns oft so ganz, ganz selbstverständlich ist, das sind im Grunde keine kleinen Dinge. Das wird ihm wieder groß. Und er sieht, das ist aus Gottes Hand. Es ist ein Geschenk Gottes. Und dann dieses Zitat in Vers 25. Denn wer kann essen, wer kann fröhlich sein ohne mich, sagt Gott. Letztlich ist das ein Geschenk Gottes, wenn man das wieder wahrnimmt, und wenn man das aus der guten Hand Gottes nimmt. Und ich denke, wir Christen machen das immer deutlich durch ein Tischgebet, dass wir zum Ausdruck bringen, dass alles haben wir uns nicht selbst verdient. Vielleicht ist es so, wir haben gearbeitet, wir haben Geld bekommen, davon kaufen wir was. Sieht zunächst mal so aus, als hätten wir das selbst verdient. Aber letztlich ist es ein Geschenk Gottes, dass Gott uns mit dem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Und wir können es auch nicht wirklich genießen ohne Gott. Und dann heißt es noch in Vers 26, denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, dem gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. Nicht dieses Eigenmächtige. Ich versuchte, das Leben so auszupressen, wie es nur irgendwie geht. Ja, alles, was meine Augen sahen, nichts entzog ich ihnen. Dies auf eigene Faust, dies Eigenmächtige. Ich bin selbst Gott in meinem Leben. Ich entscheide, ich stehe im Zentrum. Der Prediger hat es gelernt, sich beschenken zu lassen und dankbar zu sein für die kleinen Dinge im Leben. Und er sagt, die anderen Menschen, der Sünder, die Menschen ohne Gott, die haben das Geschäft einzusammeln, aufzuhäufen. Ja, die mühen sich immer und immer und plagen sich ab. Die Schwaben, die sagen doch, schaffe, schaffe, Häusle baue. Katz verkaufe, selber mausen. Ja, also es geht ja nur um Arbeit, immer mehr und mehr. Ich habe auch viele liebe Schwaben und Brüder und Schwestern kennengelernt. Nichts gegen die lieben Schwaben. Ist ja nur so ein Spruch aus dem Schwäbischen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Aber wenn das Einzige ist, dann muss man letztlich wieder abgeben. Einsammeln, aufhäufen, um es abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Und das ist nichtig und haschen nach Wind. Das hat letztlich keinen Bestand. Ja, wer sich nur um Geld und Besitz dreht. Ich mache einen Sprung zu Kapitel 5. Noch einen Abschnitt, den wir betrachten können. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Also auch das ein neuer Fall. Er beobachtet etwas. Reichtum wird aufbewahrt, aber zum Schaden. Und geht solcher Reichtum durch ein unglückliches Ereignis verloren und hat er einen Sohn gezeugt, so ist gar nichts in dessen Hand. Also dann bleibt nichts für den Erben. So ist es mit dem Reichtum. Er sagt nicht, das ist in jedem Fall so. Aber er hat so einen Fall beobachtet. Ja, und wir erinnern uns, wir sind in der ersten Buchhälfte. Dort gibt es sehr viel vorläufige Beobachtungen. Das kann wieder verloren gehen, Reichtum. Ich habe einen Nachbarn gehabt früher, der gegen uns überwohnte. Der hat einmal einen Lottogewinn gemacht. Auf einmal hatte er sehr, sehr viele Freunde, als das Geld da war. Sehr viele Freunde. Die haben sich alle erinnert an ihn. Es gab immer Partys und Feiern. Er hat sein Haus ausgebaut, eine Sauna reingebaut, alles Mögliche. Es ging so ein paar Jahre, dann war das Geld weg. War verbraucht. Er musste das Haus verkaufen, hatte weniger als vorher und auch die ganzen Freunde waren auf einmal auch nicht mehr da. Und er hatte weniger Bekannte und Freunde als vorher. Es kann alles verloren gehen. Wie er aus dem Leib der Mutter hervorgekommen ist, nackt wieder hingehen, wie er gekommen ist und für seine Mühe wieder nicht das Geringste davontragen, das er in seine Hand mitnehmen könnte. So ist es. So wie wir gekommen sind, müssen wir letztlich wieder gehen. Und hier jetzt wieder dieser Refrain, dieser Kehrreim, dieser Kehrvers, siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei seiner Mühe, mit dem er sich abmüht unter der Sonne. Die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, das ist sein Teil. Wir denken manchmal immer nachher. Jetzt ist die harte Arbeitswoche, dann leben wir für das Wochenende. Und die Schüler denken, ach, wäre ich doch erst mit der Schule fertig. Und dann kommt die Ausbildung. Und dann merkt man, auch Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Man muss dann sagen, was der Meister anordnet. Das ist nicht immer einfach. Dann sagt man sich, ach, wenn doch erst die Lehrzeit vorbei wäre. Wenn ich erst Geselle wäre, dann ist man Geselle, dann ist es auch nicht so einfach. Dann steht man in Saft und Kraft und Brot, muss eine Familie ernähren und dann lebt man nur auf den Urlaub hin. Und dann ist der Urlaub verregnet oder es hat nicht geklappt. Und dann freut man sich auf die Rente. Und dann auf einmal ist es auch nicht alles so, wie man es sich wünscht. Dann kommt vielleicht eine Krankheit dazu. Vielleicht ist der Ehepartner nicht mehr da und es ist auch nicht alles so, wie man sich das erträumt hat. Und das Leben ist auch nicht immer leicht im Alter. Der Prediger ermutigt uns, im Hier und Jetzt zu leben, jetzt in der Mühe, das Schöne zu sehen. Ob ich Schüler bin, ob ich in der Ausbildung bin, ob ich es sehr anstrengend und schwer habe. Aber jetzt mit Gott das Leben zu gestalten, das ist weise. Sich nicht zu vertrösten auf das Später. Später wird alles besser. Das kann alles trügerisch sein. Aber im Hier und Heute zu leben, die schönen Dinge jetzt zu genießen, dass wir es jetzt gut haben miteinander, dass wir Gemeinschaft haben können, dass wir Essen und Trinken haben. Und er sagt hier im letzten Vers, auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben hat und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Also auch das Genießen können, die Fähigkeit zu genießen, ist ein Geschenk Gottes. Das ist nicht jedem gegeben. Ja, denk nur an den reichen Kornbauer, der konnte nicht genießen. Der hat immer und immer mehr angehäuft und hat dann am Schluss gesagt, ja, jetzt wollen wir richtig genießen, wenn die Scheunen voll sind. Und es heißt dann, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ja, er kommt nicht zum Genießen. Die Weisheit ermutigt uns, im Hier und Jetzt zu leben. Das Schöne aus der guten Hand Gottes zu genießen, ist als Geschenk Gottes wahrzunehmen. Und wenn es uns jetzt gut, wenn wir jetzt gesund sind, dann sollen wir Gott dafür danken. Und wenn wir jetzt genug zu essen und zu trinken haben, dann sollen wir Gott danken. Und wenn wir ein trockenes Haus und wenn wir es warm haben, dann sollen wir ihm danken. Und wenn wir Familie, wenn wir Gemeinde haben, dann sollen wir Gott danken. Und das macht unser Leben reich und voll und erfüllt. Und das ist ein weises Leben. Und so zeigt sich Lebensweisheit auch in den ganz alltäglichen Dingen des Lebens. Amen. Auch jetzt gibt es wieder die Gelegenheit zu Rückfragen, falls jemand etwas fragen möchte. Ich habe jetzt nicht das ganze Buch besprechen können, aber ihr könnt das gerne weiterlesen hier, wer möchte, und euch vertiefen. Aber vielleicht gibt es auch jetzt direkt zu den Aussagen noch irgendwelche Fragen, was wir heute Abend gehört haben. Dann fühlt euch ganz frei. Hat jemand noch eine Frage mitgebracht? Oder eine Anmerkung? Bitte. Ja, also die Frage war, aufgrund welcher Gründe führt man das ins dritte Jahrhundert zurück? Das ist vor allem so, weil man sagt, später im Hellenismus gab es doch ähnliche Gedanken auch. Und es ist auch ein Ergebnis der Bibelkritik. Ja? Die Bibelkritik, die schreibt das nicht mehr den biblisch angegebenen Verfassern zu, sondern datiert alles spät. Und so wird auch das Buch Mose nicht mehr Mose zugeschrieben, sondern sehr viel späteren Leuten. Mein Sohn hat das in der Schule dann anhören müssen. Vielleicht ist es bei euren Kindern so, er hat das im Religionsunterricht gehört. Ja, nicht Mose hat den Schöpfungsbericht geschrieben, sondern ein Priester im Exil. Und das Buch Jesaja ist nicht vom Propheten Jesaja, denn dann hätte er ja prophetisch geredet. Und das Buch Daniel ist nicht von Daniel, dann hätte er ja schon über die Zeit der Makkabäer geweissagt. Das hängt auch mit der Bibelkritik zusammen, die ausschließt, dass etwas prophetisch gesagt wird und die zum Beispiel beim Schöpfungsbericht ausgeht, die haben abgeschrieben von anderen Quellen. Und hier eben auch beim Prediger Salomo, das ist dann doch ähnlich wie dann die Stoa im griechischen Denken. Und da gibt es doch einige Parallelen und das kann doch nicht so früh von Salomo sein. Also das sind oft Ergebnisse der Bibelkritik und ich habe versucht darzustellen, dass es sehr viele gute Gründe gibt, das anzunehmen. Es gibt übrigens auch sehr viele ähnliche Erzählungen in der Umwelt der Bibel. Auch im babylonischen Raum gibt es um die Zeit 1000 vor, also die Zeit Salomos, gibt es auch ähnliche Geschichten. Es gibt einen sumerischen Hiob, der sogar im zweiten Jahrtausend vorgelebt hat. Es gibt eine babylonische Theodizee, auch aus dieser Zeit. Also es gibt durchaus auch altorientalische Parallelen, die sehr gut hier passen. Von daher denke ich, gibt es gute Gründe anzunehmen, dass es tatsächlich früh ist und nicht aus dem dritten Jahrhundert. Das sind nur ein paar Andeutungen, sonst würde es jetzt zu viel werden, wenn ich jetzt noch mehr ins Detail ginge. Ich hoffe, das gibt so eine vorläufige Antwort. Gibt es sonst noch eine Frage? Gut, dann danke ich wieder ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Gott mit euch.